Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltung beginnt in wenigen Augenblicken. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.
Sieben Tage, sieben Songs.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, sieben Songs. Mein Name ist Matthias.
Hi, und ich bin Uli. Matthias, vielen Dank für die Einladung.
Hallo Uli, schön, dass du jetzt schon zum zweiten Mal bei mir im Podcast bist. Du und dein Punkrock-Piano sozusagen. Was das Punkrock-Piano ist, kannst du vielleicht selber nochmal erklären. Ich habe dich vor allem hier, nicht nur, weil ich das total geil finde, was du da machst, sondern beim letzten Mal haben wir über deine erste EP gesprochen, die du deine eigenen Songs aufgenommen hast. Das ist jetzt, ziemlich genau 2 Jahre, glaube ich, hier. Ich glaube, im Anfang März ist das gewesen,
ja, als
genau,
wir gesprochen haben.
Für immer jung war das. Und jetzt hast du ein ganzes Album zusammen. Und es ist natürlich auf alle Fälle wert über die Musik. Und Weiterentwicklung ist ja mal relativ, wenn man Piano-Musik macht, aber Piano-Punk-Musik vor allem. Aber wie bist du auf die einzelnen Sachen gekommen? Da kommen wir gleich hin. Jetzt kannst du einfach mal so ganz kurz erklären, was du machst, wie du das machst und was das Punk-Piano ist.
Genau, also ich habe eigentlich immer in Punk- und Hardcore-Bands gespielt und irgendwann war mir das aber ein bisschen zu anstrengend und ich wollte alleine Konzerte spielen. Und weil ich nicht gut genug Gitarre kann, sondern nur Klavier, habe ich angefangen, ein Klavier-Solo-Projekt zu starten und habe die Punk-Songs meiner Jugend gecovert in einem ersten Schritt. Weil, also das Covern vor allem deshalb, weil ich ganz schnell Konzerte spielen wollte und dachte, ich brauche erstmal 10 Songs, die ich live spielen kann. Und daraus ist das alles dann entstanden, weil ich wollte von Anfang an eigene Songs schreiben. Die Punk-Songs waren, die Covers waren irgendwie ein Türöffner. Dann auch für die eigenen Songs. Dann gab es vor 2 Jahren die erste EP für Immer Jung und das Album war eigentlich von Anfang an das Ziel. Also ich bin jetzt quasi bei meinem ersten Meilenstein, ein eigenes Klavieralbum zu machen, was eigentlich so ein bisschen als Schnapsidee entstanden ist. Aber ja, jetzt bin ich voll mittendrin und genau, brenne die Kerze an beiden Enden ab.
Ja, die Kerze von beiden Seiten abbrennen heißt ja auch für dich viel Arbeit. Also nicht nur das Album produzieren, das heißt, du bist ja auch mit den Cover-Songs, aber jetzt dann auch mit den neuen Songs ganz viel unterwegs. Wie das dann so aussehen kann, sprechen wir nachher nochmal drüber, so über Live-Geschichten. Kommen wir doch mal so von dem ersten zum zweiten Schritt, also von Für immer jung, die EP, die du gemacht hast, den nächsten Schritt zu Besser anders, so heißt nämlich deine LP. Ist das ein komplett neuer Ansatz? Sind das Fragmente, die vielleicht ganz unfertig hätten auch schon bei Für immer jung mit drauf sein können? Oder hast du einen neuen Prozess gestartet? So, wie ist der Übergang da gewesen?
Ja, also heutzutage Alben zu veröffentlichen ist ja nicht so leicht. Wegen Internet und Algorithmus und so weiter. Und deswegen habe ich ja mit so vielen EPs gestartet. Und da ich aber aus einer Generation komme, mir war Album auf jeden Fall wichtig, war schon klar, irgendwann muss da ein Album kommen. Und ganz ursprünglich hatte ich die Idee, dass ich noch eine zweite EP mache, nach der Für immer jung EP, die dann Für immer Punk heißt und die dann zu einem Album zusammenfasse. Aber ein Kumpel von mir meinte, nee Uli, mach da direkt ein Album. Weißt du, jetzt nochmal eine EP und den ganzen Aufriss und so. Und deswegen hast du schon ein bisschen recht, ein paar Songs, ein paar Ideen waren auf jeden Fall noch übrig aus dieser EP-Zeit. Aber ich habe dann auch gesagt, na komm, bevor ich jetzt alles, die ganzen Kräfte wieder sammle und nur eine EP mache, in Anführungszeichen, und das dann zweitverwerte als ein Album zusammen mit der Für immer jung EP, habe ich dann quasi ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung von Für immer jung nur an eigenen Songs gearbeitet. Besser anders suggeriert vielleicht ein bisschen, als würde ich da jetzt irgendwas anders machen, als ich davor gemacht habe. Das stimmt aber nicht. Eigentlich ist Besser anders die Quintessenz aus all dem, was da so passiert ist. Über diese 4 EPs waren es ja dann, also quasi 3-mal Cover, 1-mal eigene Songs. Das hat sich wirklich alles so zusammen vermischt, weil durch die Covers bin ich eigentlich auf den eigenen Sound gekommen, den es da jetzt gibt. Ne? Also ohne die Covers hätte ich, glaube ich, meinen Stil gar nicht so gefunden, wie ich den da gefunden habe. Und daraus hat sich das eigentlich wie so eine logische Konsequenz alles entwickelt. Ich habe quasi nicht neu angesetzt, sondern eigentlich ist dieses Album jetzt so das, die Verbindung, die Vermischung aus allem, was ich bis dahin gemacht habe.
Ja, vielleicht können wir ganz kurz nochmal, damit die ZuhörerInnen, die sich natürlich auf alle Fälle den ersten Podcast anhören sollen, wo wir da ausführlich drüber gesprochen haben, so ein bisschen sagen, so was für Referenzen hast du gecovert? Also so als Beispiel, damit die so eine Ahnung kriegen, was für Musik man plötzlich auf dem Piano von dir zu hören bekommt.
Mir war auf jeden Fall bei der Auswahl der Covers total wichtig, dass ich einen total starken persönlichen Bezug dazu habe. Ich finde, man landet sonst so schnell bei so Hochzeitspianisten oder so, ne? Also ich kann nicht jetzt auf Zuruf irgendwie hier die besten Covers aus den 80ern, 90ern von heute spielen, weißt du? Ich musste Songs auswählen, die mir was bedeuten, und ich habe früher echt viel Melodic Hardcore, Skatepunk und so gehört. Und die erste EP, die ich gemacht habe, da habe ich wirklich meine Melodic Hardcore-Helden gecovert mit den Songs, die ich auch so damals mit zum ersten Mal gehört habe. Also Lagwagon, North X, Bad Religion, Propagandy, Millencolin. Und weil ich aber auch immer viel im Deutschpunk-Kontext unterwegs war, mit meiner alten Band waren wir auf Vitaminepillen Records, so ein Label, was auch viele Deutschpunk-Bands hatte, wie Knochenfabrik, Wohlstandskinder, oder Tagtraum. Davon war ich auch sehr beeinflusst. Und deswegen habe ich eine zweite EP gemacht. Und genau, ich habe ja auch 10 Jahre bei Terrorgruppe gespielt. Das haben wir auch im ersten Podcast schon thematisiert. Hab dann eben eine zweite EP gemacht mit deutschen Songs, wo ich Terrorgruppe, Vizo, Herrenmagazin, Schrottgrenze und Casanovas Schule Seite gecovert habe. Und genau, in diesem Kosmos bewegt sich das eigentlich. Also so dritte Welle Deutschpunk, würde ich sagen, mit hartem NRW-Schwerpunkt und Melodic Hardcore Skatepunk aus Kalifornien und Schweden. Damit bin ich so aufgewachsen. Und das hat mich eigentlich auch richtig krass geprägt. Und das findet man, glaube ich, auch dann in meinen eigenen Songs. Weil, noch ein letzter Gedanke zum Schluss. Viele Leute, die zu meinen Konzerten kommen und diese Covers hören und auch dann meine eigenen Songs, weil live mische ich Cover und eigene Songs, die können das manchmal gar nicht so richtig unterscheiden. Also klar, wenn ich 21st Century Digital Boy von Bad Religion spiele, wissen die Leute natürlich schon,
Sollten sie es erkennen, ja. Ist nicht von dir, nein.
Aber es gibt durchaus andere Songs. Also genau, ich wollte auch deutsche Texte machen. Übrigens habe ich noch nie gemacht in meinen eigenen Bands. Dass die Leute halt auch sagen, ey, diesen einen Song, hättest du jetzt gesagt, das wäre ein Cover, hätte ich dir auch geglaubt. Oder umgekehrt, bei dem Cover hättest du gesagt, das wäre dein eigener Song, hätte ich dir auch geglaubt. Also, dass sich das halt so krass miteinander verwebt, dass sich das ganze Konzert, wenn ich das live spiele, anfühlt wie aus einem Guss. Das ist halt Hammer. Das hätte ich nicht gedacht.
Ich glaube auch genau, das ist das, was du am Anfang beschrieben hast. Du hast deinen eigenen Stil gefunden, deinen eigenen Sound gefunden, wie du das Ganze anlegst. Und dementsprechend vermischt sich dann das musikalisch, was du selber machst an neuen Sachen, eben mit den alten Sachen in deinem Uli Seeler Punkrock-Piano-Stil sozusagen. Und das macht es tatsächlich auch sehr spannend. Wir haben gerade so noch über diese Übergangsphase gesprochen, hast du das auf dem Schirm, welcher von den Songs, die du da drauf hast, ist denn noch so aus der Phase anteilmäßig zumindest? Hast du das noch auf dem Schirm?
Es gibt der zweite Song auf der Platte, der heißt Der demagogische Wandel. Da spielt Guido von den Donuts, spielt ein Gitarrensolo. Ich muss irgendwie, auf jeder Platte muss auch immer ein Gitarrensolo sein. Und der Song ist tatsächlich im Instrumental noch aufgenommen worden in der Für immer Jung Session. Und damals wusste ich aber schon, ich will nur 5 Songs machen, aber ich wusste ja schon, ich will ein Album machen, und das war da und das fand ich gut. Da haben wir das damals schon aufgenommen auf Thomas Götz Flügel. Der Thomas von den Beatsteaks, der hat nämlich so einen geilen Flügel in seinem Tomatenplattenstudio stehen. Das ist da aufgenommen. Den Text habe ich aber dann quasi erst später dazu geschrieben. Und wir haben es dann quasi später auch erst produziert. Also das Album an sich wurde schon quasi in 2 Sessions. Ich habe ja mit 2 Produzenten aufgenommen, weiß nicht, sprechen wir vielleicht auch noch gleich drüber, aber das so quasi am Stück dann aufgenommen. Also.
Bleib mal noch gleich mal bei der Songbühne, haben wir gleich was zum Aufgreifen. Wie bist du auf Guido gekommen? Meistens ist ja immer Ingo die erste Wahl. Beim Gitarrensolo nicht.
Nee, beim Gitarrensolo nicht. Also tatsächlich, die Geschichte, es klingt jetzt so ein bisschen insidermäßig, aber ich habe zu meiner Platte mit einem guten Kumpel zusammen Songs geschrieben. Ace ist das. Das ist ein Kumpel von mir. Der spielt, hat unter anderem eine Zeit lang Gitarre gespielt bei ZSK. Spielt jetzt mittlerweile Schlagzeug bei Deine Cousine und hat damals auch bei Terrorgruppe in der Crew schon relativ viel mitgemacht. Und eigentlich wollte ich, dass Ace das Gitarrensolo spielt, weil der einfach auch ein geiler Gitarrist ist und auch weiß, wie Melodic Hardcore geht und wie man so ein geiles weiß nicht, No Use for a Name, Bad Religion Solo spielt. Und dann hat er mir auch zugesagt. Und dann hat er 3 Wochen vorher hat er gesagt, Uli, fuck, ich schaffe es nicht. Und dann saß ich mit meinem Produzenten im Studio, mit dem Thies in Neukölln und dann war so, fuck, jetzt haben wir, wer soll denn jetzt Gitarre spielen? Und hatte ich gerade mit den Donuts beim Fährmannsfest gespielt und wir haben so drüber geredet, wen man so kennt. Und dann meinte er, frag doch mal den Guido. Weil der Guido einfach auch so ein stilsicherer Epitaph, Bad Religion Kenner, Auskenner ist. Und dann habe ich Guido geschrieben und hat er gesagt, klar, mache ich.
Ja, cool.
Und, genau, war relativ easy und so. Genau, er steht jetzt so nicht mit auf der Platte, aber in den Credits. Wir wollten das jetzt nicht so hochhängen, ne? Es ist ja quasi nur ein kleines Gitarrensolo. Ich wollte das jetzt nicht so an die große Glocke hängen, aber habe mich sehr gefreut, dass er es gemacht hat und er hat es auch richtig super gemacht. Also ich sehe, Mr. Brad lässt grüßen.
Ja, ist ein toller Song geworden, auf alle Fälle. So aus der Mitte des Albums sozusagen. Aus dem Herzen des Albums vielleicht, wie auch immer. Fangen wir mal ein bisschen, jetzt so ein bisschen in die Geschichte des Albumnamens. Also nach Für immer jung, besser anders. Hast du es jetzt besser anders gemacht oder hoffst du, dass alles besser anders ist oder anders besser ist? Wie bist du auf den Titel gekommen? Weil es gibt keinen Song, der so heißt. So wollen wir das schon mal festhalten.
Nee, das stimmt. Also ein bisschen ist der Titel, ist er entstanden aus den Lyrics zum Song Weißt du noch? Und irgendwie fand ich halt schon, dass das ganze Schreiben, der ganze kreative Prozess durchaus mit gemischten Gefühlen einhergegangen ist, so einfach aufgrund der aktuellen Weltlage und so. Und ich dann doch schon immer das Bedürfnis habe, eigentlich auch irgendwie mich politisch zu äußern, ohne jetzt allen total auf den Sack zu gehen, so. Aber es muss ja auch irgendwie aus mir raus. Und ich halt schon auch irgendwie das Gefühl hatte, man muss Sachen neu denken und man muss sich positionieren. Ne, gerade was den Erfolg den aktuellen Höhenflug der AfD und so angeht, so ich will mich da einfach positionieren, ich habe keinen Bock, das irgendwie so geschehen zu lassen. Gleichzeitig kann ich halt auch nicht das ganze Gewicht der Welt auf meinen Schultern tragen, so, ne? Und auf der einen Seite ist es mir wichtig, in meinen Songs auch, ich will Musik machen, ich will gute Songs schreiben, so, ne? Ich bin kein Politiker, ich bin Musiker. Und war dann aber schon in diesem Song, weißt du noch, war es mir irgendwie wichtig, auch nochmal zu erinnern, was wir hier haben und wie wichtig das ist und das, wie schnell das in Vergessenheit gerät. Ich bin wirklich bestürzt, wie schnell das in Vergessenheit geraten kann, was hier unter den Nationalsozialisten passiert ist und dass so eine rechtsradikale Partei hier auf einmal so krassen Zulauf hat. Ich möchte einfach Dinge verändern oder zumindest einen Anstoß dazu geben. So. Und ich finde, dass man ein paar Sachen besser anders machen könnte. Genau, also um es auf den Punkt zu bringen, irgendwie, ich finde halt, ne, den Zusammenhalt, den man hat, den sollte man stärken, so, wir sollten einfach zusammenkommen, wir sollten die Leute, die noch an diese Gesellschaft glauben, so, die will ich zusammenbringen, so, weil ich glaube, dass wir mehr sind, dass wir stärker sind und dass wir was verändern können, so, und dafür steht halt auch so ein bisschen dieser Titel und ich glaube, bei ein paar Sachen muss man vielleicht auch aus der eigenen Komfortzone raus und man muss Sachen verändern und so und deswegen denke ich, ne, genauso wie ich jetzt Punk am Klavier spiele, hätte früher auch keiner gedacht, dass das einer macht, muss man das in anderen Bereichen vielleicht auch tun so und dafür würde ich einfach irgendwie ein Statement setzen. So.
Also ich finde, das weißt du noch, wenn es nach den wenigen Sachen, die du bis jetzt selber gemacht hast, sowas gibt, was für mich ein typischer Uli Sailor-Song wäre, dann wäre das einer, weil er so zwei Sachen vereint. Also zum einen, dass du auch mit deiner Punk-Vergangenheit spielst, also was du da erzählst, und zum anderen aber, es wirkt erstmal wie ein verklärter Blick in die Vergangenheit und dann aber immer der Bezug zur Gegenwart. Und das taucht auch in mehreren Songs eben auf. Das ist deswegen typisch Uli Sailor-Song, kann man bei einer Anzahl von gesamten 15 eigenen Songs jetzt nicht so genau sagen. Aber wenn mich jemand fragen würde, wäre das als Beispiel, würde ich sagen, okay, hör dir den mal an. Der kommt vielleicht auch den Sachen von der EP am nächsten. Also so inhaltlich und finde ich.
Ja, ich war mir auch ein bisschen unsicher, weil ich ja ein paar Pfade verlassen habe, die ich beim Covern gemacht habe. Ne? Dadurch, dass es jetzt zum Beispiel auch Beats gibt auf der Platte oder ne, andere Instrumente oder dass die ein bisschen mehr nach vorne gehen, war ich natürlich auch ein bisschen unsicher oder bin ich jetzt mal gespannt, wie das da draußen ankommt. Ne? Also weißt du noch, ist ja als Single schon vorher rausgekommen, hat jetzt nicht so eine große Reaktionen hervorgerufen, wie die Single Kids Block zum Beispiel oder auch die allererste, wenn ich mal groß bin. Aber ich bin mal gespannt. Also ich finde halt, wo ich jetzt mein Live-Set übe für die Tour und so, das ist halt wirklich ein zentraler Song und nicht umsonst ist der namensgebend für den Albumtitel geworden, weil ich sehe es eigentlich genauso wie du. Also das ist eigentlich echt ein bisschen so im Zentrum eigentlich der Song des Albums, der mich auch textlich und innerlich am meisten berührt hat, obwohl er auf den ersten Blick vielleicht auch so ein bisschen balladig wirkt oder am weitesten auch vom Punk entfernt, denke ich manchmal, wenn ich die Instrumentierung mir so anhöre. Weißt du, es geht ja tatsächlich eher mehr Richtung Indie oder Postal Service oder so, musikalisch zumindest.
Ja, aber das ist ja auch bei deinen, oft bei anderen Songs und auch bei Songs von der von Für immer jung so, dass es nicht unbedingt immer der Punk musikalisch ist, sondern die Auseinandersetzung mit dem. Also sprich, was war das damals? Also, das ist irgendwie immer wieder präsent, diese Zeit, diese Haltung. Und dementsprechend muss das jetzt nicht immer auch so punkig instrumentalisiert sein, sondern kann es eben auch langsamer sein. Hast du ja, wie gesagt, auf der alten EP auch einige Sachen drauf, die eben auch sehr schön genau in diesen Kontext reinpassen. Aber wir wollen natürlich bei der neuen Scheibe bleiben und das Kiezbock richtig Aufmerksamkeit erreicht hat, finde ich total toll. Hat vielleicht, weiß ich aber auch nicht genau, ob es damit was zu tun hat, du hast ein tolles Feature drauf, also Chris Kotze ist mit drauf. Der hat auch mal, da haust du auch nochmal wirklich ein richtiges Statement raus. Ne? Manchmal ist es ein bisschen verklausuliert, was du raushaust, aber in dem Moment ziehst du ganz Klarstellung. Also es ist auch inhaltlich der Song, der am meisten sowohl inhaltlich als auch musikalisch sich nach Punk anhört.
Ja, das war auch damals ein bisschen die Idee, weil ich dachte, über Albumlänge 10 Songs, da finde ich es cool, wenn es da ein bisschen Abwechslung gibt. Und Chris und ich, wir sind Nachbarn und Chris spielt Schlagzeug. Und wenn mir was halt fehlt auf meiner Platte, dann sind das halt Beats, ne? Und klar kann man die alle bauen irgendwie, so wie das bei Weißt du noch zum Beispiel passiert ist oder bei Punkrock Lebensberatungstermin oder so. Aber ich bin ja natürlich ein Freund der handgemachten Musik und Punkmusik. Und Chris und ich, wir sind Nachbarn. Wir kennen uns sowieso schon ganz lange. Also tatsächlich war Chris damals Ende der 90er, Anfang 2000er, war er Fan von meiner alten Band. Also jetzt nicht so Fan, aber hat viele Vitaminepillen-Bands gehört und fand die Sailors auch gut und hatte damals auch eine eigene Punkband. Und damals waren wir schon in Kontakt. Und dann bei Terrorgruppe-Touren waren Kotzreiz dann Support und so. Also uns verbindet tatsächlich schon eine längere Freundschaft. Und als wir gebrainstormt, ich muss Thies mal wieder crediten, meinen Produzenten hier in Berlin. Der hatte auch die Idee und meinte, frag doch mal Chris, ihr habt so viel gemeinsame Vergangenheit und der spielt Drums und der hat einfach eine geile Punkband. Und ich wollte dann aber nicht was schreiben und Chris irgendwie mit da reinholen, sondern ich wollte den Song mit Chris zusammenschreiben. Und dann habe ich Chris, glaube ich, hier auf dem Flohmarkt getroffen oder so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er Bock hatte, meinte er, ja klar. Und dann haben wir uns hier zweimal einfach nur im Wohnzimmer getroffen, eine Stunde oder so. Und dann hat er gesagt, was er gut findet. Ich habe gesagt, was ich gut finde. Dann haben wir ein bisschen Instrumental gemacht. Dann haben wir wovon soll der Song handeln? Da meinte Chris, ey, soll man nicht hier was über den Kiez schreiben? Wir wohnen da hier, ist doch nicht, ne? Also viele Dinge laufen halt einfach scheiße und so. Und weil wir uns beide auch einig darüber waren, dass wir halt einfach kulturelle Räume verlieren so und es einfach ein Problem ist. Und wenn man sich anschaut, wofür man diese Räume verliert, für Autobahnen oder für Hotels oder
Parkhäuser,
keine Ahnung, dass man das doch einfach mal in einen Song zusammenfassen könnte. So. Und mit dieser Leichtigkeit so sind wir dann auch ins Studio, wirklich nach zwei Abenden und haben das aufgenommen. Dann fiel uns im Studio auf, ach fuck, ein Bass wäre ja auch noch geil. Dann ist Thorsten von den Beatsteaks dazugekommen, den habe ich wirklich auch einfach nur angefragt. Wir kennen uns auch schon lange natürlich hier. Ich habe damals auch mal für die Beatsteaks gearbeitet. Er war sofort am Start. Und dann war so, ja, ein Chor wäre ja auch noch geil und so. So sind dann quasi die anderen dazugekommen, dass noch die Berlin Blackouts von Orten, Töff, hier ein guter Kumpel von mir aus Berlin. Dann der Daniel Bönning, der hatte früher eine Band, hieß ein Softdrink. Der hat noch eine Gitarre drauf gespielt, aber ohne auch, ne, war so, ey, wir haben gesungen und ich habe noch eine Gitarre drauf gespielt, aber wirklich auch Also auf den Punkt. Also wie gesagt, dieser Song hat quasi so eine Art Eigenleben entwickelt. Ich finde es so geil, dass man so ein Solo-Album macht und dann aber irgendwie einen Song hat, wo dann man die Community, was heißt die Community, aber ne, es war wie, man bringt halt so gute Leute zusammen. Und das war echt geil. Und dass der Song dann wirklich auch noch so gut geworden ist und so gut einschlägt, das hat mich ja noch mehr gefreut. So, damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, weil damit, genau, also weißt du ja vorher nicht.
Nee, natürlich nicht. Man hofft immer und manchmal schlagen andere Songs ein, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet hätte. Bei manchen Sachen geht man vielleicht schon von aus und andere Sachen, wo man denkt so, warum läuft der jetzt so gut, finde ich total klasse, aber Erklärung gibt es dann wieder keine. Hat man vielleicht gerade bei den richtigen Leuten den richtigen Nerv getroffen oder so. Das weiß man ja auch immer nicht ganz genau.
Ja, genau. Und genau, nachher kann man ja auch sagen, ja, wenn du mit Chris Kotz einen Song machst, ist doch klar, dass das irgendwie abgeht. Aber ich finde, während man das macht, ist das alles nur überhaupt nicht so klar. Ne, vor allem, wenn man halt hier im Wohnzimmer rumsitzt. Und
ja, und dann halten wir jetzt noch ein bisschen noch weiter über andere Songs. Welcher Song mir sehr am Herzen liegt, weil das Thema einfach total nett ist, ist der Song Plattensammlung. Ich als Plattensammler mit der Aussage, zeig mir deine Plattensammlung und dann weiß ich, wer du bist, finde ich, also darüber nachzudenken, in einem Song nachzudenken, finde ich äußerst spannend und äußerst cool. Unabhängig, ich hätte wahrscheinlich auch nur den Text lesen brauchen, ich hätte die Musik gar nicht hören müssen und wäre schon sofort an Bord gewesen. So, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen.
Ja, also Plattensammlung ist auf jeden Fall ein Song. Also ich sag mal so, also ich habe so, weiß nicht, vielleicht knapp 1000 Platten zu Hause mittlerweile und während Corona habe ich mich auch ziemlich reingesteigert in meine Plattensammlung. Das ging damit an, dass ich meine CDs aussortiert habe und mir bei Discogs eine Wantlist angelegt habe mit den CDs, die ich aussortiert habe, die ich aber doch gerne auf Vinyl hätte. Das war wirklich, damit fing alles an.
Ähnlich habe ich es tatsächlich auch gemacht.
Aber also ich sammle seit Ende der, CDs mehr. Aber ja. Zum Glück sammle ich seit Ende der 90er Platten, ne? Also ich musste ja. Nicht neu anfangen. So, aber
genau, ich auch nicht.
Und der Song ist halt irgendwie so entstanden, eine gute Freundin von mir hat, die hat mal zu mir gesagt, nee, meine Playlisten zeige ich nicht jedem, das ist mir zu intim. Weißt du? Also okay. Das ist so, und ich so, wow, okay. Und ich glaube so, diese Kombination aus, wenn mich Leute fragen, warum hast du denn überhaupt Platten? Und ich dann sage, wenn das Internet ausfällt, dann steht da meine Plattensammlung, weißt du? Und ihr könnt keine Musik mehr hören, aber ich. kombiniert halt eben mit, was sagt deine Plattensammlung über dich aus, fand ich halt ein total cooles Thema so. Und dann zusammen mit meinem anderen Produzenten, mit Tobi, haben wir echt viel Spaß dran gehabt, den Song so zu schreiben. Und ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal schon live getestet und so, ne, da gab es wirklich auch krasse Reaktionen drauf. Und genau, also weil ich einfach Vinyl liebe und es gibt auch viele Vinyl-Versionen jetzt zum neuen Album und so. Ja, pass auf, jetzt musst du einfach einen Song machen, der Plattensammlung heißt. Und freut mich, dass der dir so gut gefällt.
Ja, auf alle Fälle.
Also, wie gesagt, gewesen, vielleicht wärst du gar eine Single geworden.
Ja, kann man ja. Wie gesagt, kann man alles nicht so genau steuern. Aber
ich mache nochmal eine Single draus.
Ja, wenn das alles schon draußen ist, wird es nochmal irgendwie. Aber es sind ja tatsächlich Sachen, die du so aufgreifst und die dich dann auch betreffen. Also du hast ja jetzt nicht aufgrund der Aussage oder nur der Aussage von deiner Freundin oder Bekannten das geschrieben, weil die gesagt hat, zeige ich dir jetzt nicht, sondern wenn du keinen Bezug dazu hättest und ich selber 1000 Platten da stehen hättest, dann hättest du das Ganze ja auch nicht geschrieben. Und so entstehen ja auch deine Songs. Also finde ich das zumindest. Du kannst dich gerne eines Besseren belehren. Aber das sind schon so Sachen, mit denen du dich auseinandersetzt und nicht nur fiktiv, sondern auch wirklich so. Ja. Also das war auf der EP so, das ist jetzt hier so, wo du dich auch mit dem Thema Punkrock wieder auseinandersetzt. Du hast vorhin schon Punkrock-Lebensberatung mit Termin angesprochen, was so ein tolles Thema ist auch wieder, wo du einfach so, ja, eigentlich könnte man sowas sogar gebrauchen. Ich habe tatsächlich mal überlegt, ja, wäre doch eigentlich cool, wenn es so Leute, die das erlebt haben, jetzt nochmal irgendwie, was machen die eigentlich, war die erste Frage. Und die zweite Frage, kriegen die irgendwelche Hilfe? Also ich komme ja selber aus der Zeit und denke so, ja, das ist manchmal schon ein spezielles Thema.
Also was mich halt ärgert, also ich habe manchmal mal ein bisschen gehadert mit dem Song, weil ich irgendwie dachte, ich will mich jetzt hier nicht als die Punkrock-Polizei aufspielen. Weißt du, ich bin nicht der definiert, was Punkrock ist und was nicht. Aber was mich total ärgert, ist, dass die Bedeutung von Punkrock sich wandelt. Und was mich am allermeisten nervt, ist, dass die Nazis und die Populisten und so auf einmal anfangen, den Punk für sich zu beanspruchen, ne? Und sagen, wir sind so Punk, weil wir sind gegen die Regierung oder gegen das System oder so. Und ich finde, da wird halt wirklich ein ganz wesentlicher Punkt vernachlässigt, nämlich dass Punk halt auch Solidarität bedeutet. Das heißt, so füreinander da zu sein, zusammen Sachen anzupacken und vielleicht auch unkonventionell, ohne jetzt zu gucken, was verdiene ich damit oder was bringt mir das, sich zusammenzutun, Freiräume zu schaffen, ne? Und dass das auch ein total wesentlicher Teil für uns, für unsere Gesellschaft ist, für den Zusammenhalt von Gesellschaft. Und dass es eben darum geht, dass auch alle mitmachen dürfen. So. Und ich glaube, Punkrock-Lebensberatungstermin als Wort fanden wir halt einfach total lustig im Studio. Aber eben halt auch damit zu sagen, so, und auch, weißt du, Stichwort besser anders und so, lass uns Sachen mal neu denken, lass uns von den Erfahrungen, die wir gemacht haben, profitieren und das weitergeben und dass wir zusammen uns gegenseitig helfen, eine gute Zeit zu haben, ein gutes Leben führen zu können. So. Und das ist eigentlich das, was ich damit sagen will. Ne, weiß nicht, was man mir vorwerfen wird, ne, dass man sagt, hier, du privilegierter Typ mit deinem Job in der Social-Media-Agentur in Berlin und oh Gott, hast einen Staffelmietvertrag. Es gibt ja noch anderen Leuten viel schlechter oder so. Aber was ich sagen will, ne, irgendwie Punkrock war irgendwie schon das, was mich immer angetrieben hat. Ne, also wenn ich eine Scheiße, oder was mir auch eine Haltung gegeben hat, wo ich halt wusste, ich will da nicht mehr arbeiten. Das ist scheiße so, das braucht niemand. Und dass diese Vergangenheit, die ich habe und was ich da gelernt habe, dass es da eben halt um andere Sachen geht, um soziale Werte, um ne, so Menschlichkeit auch. Und ich glaube, dass das was ist, was dann durch so eine komische Neuerzählung von irgendwelchen komischen Typen gerade hier, die halt denken, Punk wäre halt Krawall und gegen System oder weiß ich nicht, ne, also dem, wo ich dem was gegenübersetzen will. So, ne? Punk ist konstruktiv, Punk ist, weißt du, nimm dein Leben in die Hand und mach was draus und mach zusammen mit anderen was draus. So. Nicht alles kaputt machen und keine Ahnung.
Ja, man kann ja alle Begriffe immer irgendwie wieder neu definieren. Das ist bei Punk so, das ist auch bei anderen Sachen so. Es kommt aber letztendlich immer, und das hast du, glaube ich, auch ganz gut erklärt für dich, auf die Haltung dahinter an. Punk kann letztendlich erstmal alles sein. Wenn ich mir nur einen bestimmten Punkt rausnehme, wie dagegen zu sein, dann kannst du auch prinzipiell dagegen sein. Könntest du es tatsächlich auch im rechten Spektrum verordnen. Die sind ja auch gegen was. Aber es geht immer noch um eine andere Haltung, die da immer mit einfließen sollte, denke ich. Und dass das nicht jeder alles gut finden muss und dass auch jeder Punk für sich anders sehen darf, gerade im musikalischen Bereich, weil Punk und Musik sind nicht zu trennen, sind aber trotzdem auch noch zwei unterschiedliche Geschichten. Also so empfinde ich das. Ja. Und da finde ich, darf für das einzustehen und die Haltung dahinter zu haben, hinter dem, was man macht. Und da ist egal, wie viel ich verdiene, ob ich mit meiner Musik Geld verdiene oder nicht, oder was ich da raushaue, ich zeige irgendwie eine Haltung. Ob die jetzt für andere passt oder nicht, ist dann die Frage Nummer zwei. So. Ja. Was ich sehr spannend finde, dass du dich im Gegensatz zu dem, dass du zurückblickst und nostalgisch teilweise oder auch mit einen spitzbübischen Grinsen oder wie auch immer auf die gute alte, in Anführungsstrichen, Punkzeit zurückblickst in den verschiedenen Saisons, greifst du eben aber auch Sachen auf, die sehr aktuell sind, beziehungsweise schon zukunftsgewandt. Also du setzt dich auch mit Technik und Wandel auseinander, was nochmal so eine neue Facette jetzt auch aus dieser ganzen Geschichte macht, wenn man jetzt im Vergleich jetzt wieder zur EP geht. Also zum Beispiel sowohl auf Swipe Liebe, wo du ein bisschen über, ja, ich würde sagen, Abhängigkeit von Internet und Gesellschaft, also diese Schnelllebigkeit, was machst, als auch Streit mit Dings-GBT. Dings-GBT finde ich eine sehr nette Formulierung. Da geht es dann so drum, wo setzen wir Grenzen für die ganze Geschichte, was Computer machen, was Computer vielleicht schon ohne uns machen, was wir gar nicht wissen. Also bist du da sehr am Puls der Zeit, im Gegensatz jetzt zu den rückwärtsgewandten, sich mit Punk auseinanderzusetzen. Ist das was ganz Aktuelles für dich, was dir wichtig ist?
Ja, also man ist ja schon, oder in meinem täglichen Leben bin ich ja viel damit auch konfrontiert, ne? Also, dass man halt viel online ist, dass man viel online machen muss. Ich muss einfach viel Social Media machen, ne? Um Werbung zu machen für meine Musik und meine Konzerte. Ich bin noch Videoproducer, also ich drehe und schneide Videos, auch hauptsächlich fürs Internet. Ne? Da bist du natürlich auch konfrontiert ständig mit neueren technischen Entwicklungen. Klar beschäftigt mich das. Ich glaube, die Brücke ist so ein bisschen, ich bin ja Jahrgang 77 und man sagt, dass die Generation 77 bis 83 eine Mikrogeneration ist zwischen der Generation X und den Millennials, nämlich die Xennials.
Okay.
Das, wir, ich weiß nicht, was du für ein Jahrgang bist, aber...
Ich bin auch schon X.
Du bist X. Ja. Genau, aber dass wir quasi die analoge und digitale Zeit zu gleichen Teilen erlebt haben, weißt du? Also wir haben noch unseren Gitarristen ohne Handy auf der Raststätte vergessen und erst 3 Stunden später gemerkt, dass er fehlt, weil keiner ein Handy hatte. Aber irgendwie ist das ja auch das Spannungsfeld, in dem man sich bewegt. Und ich finde halt meine in Anführungszeichen nostalgische Beschäftigung früher, na, also ich finde nicht, dass früher alles besser war, früher war nicht alles besser, aber ich mag natürlich diese Nostalgie und ich mag generell auch melancholische Songs. Ne, und die Zeit, die uns so geprägt hat, und das merke ich auch bei meinen Konzerten, ne, gerade wenn ich die Cover spiele, ne, wie Leute dann wirklich berührt sind davon und sich zurückversetzen in die Zeit, dass das halt kontrastiert ist mit dieser krassen Social-Media-Zeit, in der wir gerade sind. Und das Lied Swipe-Leben zum Beispiel, das habe ich aus einem Interview mit Julian Nagelsmann, der hatte irgendwas mit irgendeinem Spieler oder so, der irgendwie nicht zum Training kam oder keine Ahnung. Und da meinte, und dann in dem Interview stand, hat Julian Nagelsmann gesagt, ja, wir leben halt in einer Zeit von Swipe-Leben. Und das fand ich halt so ein gutes, so eine gute Beschreibung. Weil halt irgendwie alle an ihren Bildschirmen rumhängen und swipen und ihr komisches digitales Leben führen. Und ich ja selber merke, wie abhängig man davon wird, wie es die Gesundheit schädigt und wie es uns allen einfach nicht gut tut. So. Und mit DingsGPT ist es halt so ähnlich, ne? Wo führt die hin, die KI? Ich habe einen Podcast gehört, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschheit ausstirbt, ist mit Abstand, also die größte Gefahr geht von der KI aus. Ich fand es ein bisschen tröstlich auf eine Art und Weise, weil ich irgendwie dachte, okay, vielleicht gibt es nochmal so einen Plot-Twist, also nicht die Nazis, nicht der Klimawandel, sondern die KI wird uns alle umbringen. Aber genau, auf der anderen Seite, ey, keiner weiß, wie krass diese ganzen Umwälzungen da sind, die da kommen, also sei es nur im Arbeitsmarkt, aber auch genau generell, was Deepfakes entwickeln.
Und vor allem, es geht so schnell plötzlich. Es geht plötzlich so schnell.
Und ich habe mich schon länger damit beschäftigt. Ich habe damals mal Soziologie studiert und so und habe über die Jahre das Thema auch mal ein bisschen verfolgt und vor Jahren auch schon Artikel darüber gelesen, dass die Entwicklung ja auch so verläuft wie bei Computerchips. Ne? Also die verläuft ja so exponentiell. Ne? Das heißt, irgendwann, wenn das sich immer verdoppelt, wird die Entwicklung halt immer krasser. Und ich glaube, jetzt in den nächsten 10 Jahren wird das Fortschritte machen, die wir uns jetzt, glaube ich, immer noch nicht vorstellen können. Und die dazu führen wird, dass viele Leute ihren Job verlieren, dass sich quasi die komplette Gesellschaftsstruktur dadurch verändern kann. So. Und ich glaube, jetzt ist eine Zeit, wo man auch Einfluss darauf nehmen könnte. Ich bin jetzt gar nicht so ein Hasser oder ein Hater oder sage, das muss alles weg. Ich glaube, das geht nicht mehr weg. Ne? Man muss sich damit auseinandersetzen. Deswegen beschäftige ich mich viel damit. Aber der Song Streit mit DingsGPT ist halt eben auch so. Man benutzt manche Tools im Alltag, die sind sehr hilfreich. Auf der anderen Seite steht aber, ey, was passiert mit meinen Daten? Was passiert mit meiner Kunst? Was passiert, wenn ich bei Suno spiele mir einen, ich möchte einen Song machen im Punkrock-Piano-Style und dann kommt der halt so, wie ich den spielen würde, so. Weil ich mir das ausgedacht habe. Und auf einmal kann es halt jeder nachmachen. Ja, wie geht man damit um, so? Verliere ich damit halt meinen Job, meine Kunst, so? Das sind halt alles so Fragen, die man sich stellt und das hat dann irgendwie auch Einfluss genommen auf die Lyrics, die ich geschrieben habe.
Ist und wird wahrscheinlich ein spannendes Thema bleiben und ich bin da ganz bei dir, aber ich denke, das nicht mit den großen Schritten in 10 Jahren. Also ich glaube, in einem Jahr würden wir schon uns wundern, wenn wir jetzt darüber sprechen, was die KI gerade kann, was das in einem Jahr schon sein wird. Also das ist gar nicht, es ist viel näher, als wir, glaube ich, im Moment denken. Was dann damit passiert und so weiter, das ist dann immer wieder die andere Frage. Aber ja, es bleibt natürlich weiter spannend und nicht nur, was Gefahren betrifft, sondern auch die ganzen anderen Geschichten wie Arbeitsplätze oder Kunst. Hast du es gerade angesprochen, was ist denn? Kann ich ja mal ausprobieren. Ich habe irgendwann mal Suno benutzt, was ich mit Punkrock-Piano anfangen kann. Also ist tatsächlich, ja.
Also ich finde es nicht schlimm. Also was heißt, ich finde es nicht schlimm? Ich glaube, es wird halt die ganze Musikproduktion langfristig total verändern. Es wird keiner mehr ein Studio brauchen. Also außer irgendwelche alten Leute, die denken, sie müssen jetzt ein Rockalbum im Studio aufnehmen. Was ja auch total okay ist. Ich liebe das. Ich werde es bestimmt nochmal machen. Aber ich glaube, die ganzen Generationen, die jetzt kommen, ne, die halt auf Knopfdruck irgendwie einen geilen Drum-Sound oder ein Posaunen-Solo oder so generieren, für die wird das anders sein. Was mich persönlich stimmt, ist, ich will Live-Konzerte spielen und ich will diese Live-Momente haben. Und das weiß ich, das kann ich so. Das werde ich auch weitermachen können und das kann so schnell keine KI ersetzen. Deswegen bin ich da relativ entspannt. Ich glaube, für andere oder gerade für Studiobesitzer oder Musikproduzenten, für die ist es richtig hart.
Ja, ist auch, kann ich stundenlang drüber reden, weil ich habe das gerade das Thema für mich neu entdeckt, weil als Gegenbewegung, ich habe eben vor ganz kurzem eine Band aufgetan, die ich total gut finde, von der gibt's aber nichts. Bewusst. Diese zwar im Moment, die heißen Girl from the Floor Above, glaube ich. Die sind auf Tour gerade mit den Cooks, also schon richtig groß, aber die machen absichtlich nichts. Das heißt, du kriegst mal eine Live-Performance, die irgendwann mitfilmt. Es gibt keine veröffentlichten Songs. Und das ist dann der nächste Schritt. Man hebt sich plötzlich dadurch wieder ab und macht sich wieder interessant, aus der Masse rauszukommen.
Also wie kriegen die so? Was mache ich für Musik?
Ich kann es noch nicht, ich habe ja noch nicht so viel gehört. Also ich würde sagen, also die machen Indie-Rock mit akustischen Einflüssen. Die Frau hat eine absolute Präsenz und eine tolle Stimme. Also Girl from the Floor Above, google das mal. Ihr findet auf alle Fälle YouTube-Videos. Guckt das danach auch mal. Es hat mich sofort gecatcht und ich habe mich sofort mit diesem Thema auseinandergesetzt, weil ich das ganz spannend fand, dass es auch andersrum funktionieren kann. Und die machen es eben ganz bewusst. Kann natürlich auch ein Marketingzug sein, dass die dann im halben Jahr alles rausballern. Aber erstmal schreiben alle plötzlich, wie toll diese Band ist und keiner kriegt Musik von denen. Und das ist so ein bisschen wie früher, da wo du die Kassetten tauschen musstest für schlechte Tonaufnahmen.
So. Ja, ich meine, sowas muss man sich halt leisten können wahrscheinlich, ne? Also ich merke halt, ich kann da nicht drauf verzichten, wenn ich jetzt nicht bei Spotify bin oder
natürlich nicht.
Star bin oder so, dann kommt keiner zu meinen Konzerten halt. Ne?
Ja, aber letztendlich, die Kohle machst du aber mit den Konzerten.
Genau.
So. Ne? Und nicht mit Spotify.
Diese Kanäle zu nutzen, da gibt es im Moment nicht so viele Alternativen und man sieht natürlich manchmal auch Leute, die sich abwenden von bestimmten Portalen und so weiter. Aber ich glaube, man muss es sich halt leisten können. So, ne? Und,
das stimmt. Das kann man nicht lange durchziehen, wenn es nicht funktioniert.
Also ja, vielleicht, ne? Aber ich glaube, man muss dann noch mehr Glück haben, halt, ne? Als man so schon braucht, um gehört zu werden. Also.
Ja, ich möchte dir erst noch mal jetzt natürlich Zeit geben, ein bisschen Werbung für deine Tour zu machen. Wir haben nämlich gerade über live gesprochen. Das heißt, du wirst das Album ja auch in Mischung mit den Coverversionen live präsentieren. Wie viele Termine hast du? Ich meine, du bist ja ständig immer irgendwie unterwegs, aber jetzt so geplant, so
nee, genau. Also,
zur Album?
Ich mache eine Release-Party in Berlin und da spiele ich bei Cortex im Plattenladen, da freue ich mich schon tierisch drauf, da spiele ich quasi auch nur das Album, einfach nur mal zum Testen und dann spiele ich 11 Termine in Deutschland, also echt quer durch, also ich fange in Dresden an, Kassel, Karlsruhe, München, Wiesbaden, Köln, Hannover, Berlin im Badehaus und dann noch Hamburg, Bremen und Erfurt. Und das wird total super. Ich probe natürlich fleißig, ne, habe jetzt auf den vielen Konzerten, die ich jetzt auch in den letzten Monaten gespielt habe, immer mal wieder Songs schon geprobt. Das wird echt eine geile Mischung. Und ich habe einen guten Kumpel dabei. Markus heißt der. Sein Projekt heißt Von Orten. Der ist mein Support. Und der kommt eher so aus Rock, aus dem Rock, Emo, Metal und hat quasi ein Gitarren-Solo-Projekt und der arbeitet viel mit Effekten, mit der Akustikgitarre, dass er quasi auch so schöne, verzerrte Sounds, also der spielt halt echt eine charismatische, atmosphärische Akustikgitarre und der kommt auch für ein paar Songs mit auf die Bühne, also dass wir quasi bei meinem Set, habe ich auch eine Gitarre dabei und da werden wir so 4-5 Songs zusammenspielen und das wird, glaube ich, was Besonderes. Genau, und es gibt eben diese Songs mit den Playbacks auch so, da bin ich auch noch dabei, wie ich das so austüftel. Ich kann quasi alle Songs als reine Klavierversion spielen. Ich glaube aber, dass es schon auch was hat, Punkrock-Lebensberatungstermin oder Kiezblock oder so, wenn da ein bisschen was vom Band kommt. Und das geht dann auch ab. Ich glaube, das ist ja heute auch gang und gäbe, ne? Dass ab und zu mal eben was eingespielt wird. Und genau, den Chris kann ich leider nicht einfliegen lassen, zur Tour, so für einen Song Schlagzeug, das wäre ein bisschen aufwendig. Aber trotzdem, also ich habe das Set im Proberaum gespielt und es ist eine total geile Mischung aus dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Und also es wird total kurzweilig und cool. Ich würde mich freuen, wenn alle, die zuhören, auch mal in die Tourdates gucken und vielleicht irgendwo vorbeikommen, wo es passt.
Auf der letzten Tour, wo ich dich gesehen hatte, hast du noch Cello und Bohrmaschine dabei gehabt. Das war auch sehr spannend.
Das war auch super. Denke ich auch viel daran zurück. Will das auch gar nicht ausschließen, dass ich vielleicht nochmal irgendwann eine Tour mit Klavier und Cello mache. Mein Cellist, Cello Biafra, der ist leider weggezogen. Der ist nach Warschau gezogen und dadurch ist, also jetzt nicht der Kontakt abgebrochen, aber genau, es war halt einfach klar, mit ihm geht es nicht weiter, einen anderen Cellisten zu finden. Ja, ach, wie gesagt, ich mag es ja auch, mich neu zu erfinden und so. Ich wollte das jetzt einfach mal so ausprobieren. Aber genau, die Tour mit Cello war auch richtig fett. Und was ich aber auch cool finde, ist, wenn die Leute auch unterscheiden können und sagen, oh, das war damals cool und so. Verschiedene Sachen mal auszuprobieren. Weil immer alleine auf Tour sein, ist manchmal ein bisschen einsam und deswegen freue ich mich, wenn jemand dabei ist und mich unterstützt auf der Bühne.
Wann und wo bist du in Bremen? Weißt du das?
Ich spiele am 20. März in Bremen im Eisen. Und
Eisen.
Es ist richtig klein und auch jetzt ist schon die Hälfte der Tickets weg. Also man konnte sich erst seit dem 15. Februar registrieren. Und genau, wenn ihr das hört und in Bremen zum Konzert kommen wollt, dann besser schnell jetzt mal nachgucken.
Ist das ein Freitag oder ein Samstag?
Freitag.
Da bin ich noch da. Ich bin danach die nächsten beiden Tage auch auf Konzerten schon. Freitag, okay. Da weiß ich ja, wo ich hingehe. Eisen ist cool. Eisen ist cool.
Aber die kleinste Show in Bremen von der ganzen Tour. Also die anderen Clubs sind alle ein bisschen größer. Genau. Eisen wird auf jeden Fall voll. Ich hoffe, die anderen kriege ich auch voll. Mal gucken. Man weiß es ja nicht so genau.
Über einen Song möchte ich noch mit dir sprechen. Wassereis.
Ja.
Und Wassereis hat zumindestens der Refrain ein echtes Radio-Hit-Potenzial, finde ich. Also wenn man das überhaupt möchte, Radio-Hit-Potenzial zu haben, als Punk, ist auch am poppigsten produziert so insgesamt und macht Spaß, macht einfach nur Spaß. Also, deswegen möchte ich den auch nicht jetzt hier noch untergehen lassen. Geht aber auch wieder ums Thema Veränderung, finde ich, oder?
So Wassereis ist tatsächlich so ein Song, den ich auch irgendwie bewusst ans Ende vom Album gestellt habe. Mein Produzent war auch so, warum denn Wassereis als letzten Song? Aber es war für mich auch dadurch, dass er so poppig war und ich so überlegt habe, wo ich herkomme, ne, mit dem ganzen Punkrock-Piano. Ich dachte so, man muss erstmal diese ganze Entwicklung durchmachen, dass am Ende halt auf Wassereis kommt. Und für mich ist es halt so ein trauriger Sommerhit geworden. Und man muss auch überlegen, ob ich nicht im Frühjahr vielleicht dazu echt auch nochmal eine Single mache oder so vom Festivalsommer. Weil ich schon auch finde, dass es echt ein outstanding Song ist. Den ich aber jetzt quasi so im ganzen Aufbau zum Album und so erstmal ein bisschen hinten anstellen wollte. Obwohl ich auch glaube, dass er wirklich viel Potenzial hat. Und auch live ist das einfach auch ein zentraler Song im Set. Ich habe den ja tatsächlich gebeatboxt auch im Original-Demo. Also bei Grunge Revival beatboxe ich ja auch. Und dann wollte ich für die neue Platte auch einen Song mit Beatboxen schreiben. Das habe ich mit dem auch gemacht. Und im Studio haben wir uns aber dann entschlossen, nee, komm, wir machen den Beat ein bisschen anders. Und live, also jetzt auf der Tour nicht, aber wahrscheinlich sonst live beatboxe ich dann den Beat auch. Mal schauen, wie die Leute darauf reagieren. Aber ich bin echt Fan von dem Lied. Und genau, mein Produzent, genau, ich weiß nicht, inwiefern du mit dem Werk von Roxette vertraut bist, aber Listen to Your Heart ist nämlich auch der letzte Song auf dem Album, wo der drauf ist.
Okay.
Ja, damit konnte ich meinen Produzenten nochmal besänftigen, habe gesagt, hier, Tobi, Wassereis, wie Listen to Your Heart, das wird mein Listen to Your Heart.
Ich drücke dir die Daumen, dass es so ist. Ich freue mich echt, dass du das heute wieder alles so schön erklärt hast. Wir sind schon Richtung Ende gekommen. Ich hoffe, wir sehen uns im Eisen. Ich muss mal auf meinen Terminkalender gucken, aber ich muss da unbedingt, also erstens ins Eisen natürlich dann zu dir kommen. Und ja, danke an dich für die tollen Erklärungen wieder. Und
vielen Dank für die Einladung.
HörerInnen, bleibt mir nichts anderes zu sagen als bleibt gesund und auf Wiederhören.
Dankeschön, bis bald.
Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.